Guten Morgen, ich bin Steffen Brack. Ich bin in der FEG Usingen der Pastor. Und das haben Sie ja schon gehört, wir sind heute mit dem biblischen Unterricht hier. Und fühle mich auch etwas müde, aber ich denke, das wird kein Problem heute Morgen. Vor ein paar Jahren saß ich mit einer anderen Gruppe im biblischen Unterricht zusammen und manchmal, wenn der Stoff dann so ein bisschen abgearbeitet ist, hat man auch noch ein bisschen Zeit, ins Gespräch zu kommen. Und dann ging es irgendwie darum, warum das denn so schwierig ist, mit Gott zu leben. Und dann sagte jemand, ja, das Allerschwierigste finde ich, dass wir ihn gar nicht sehen. Wir sehen so viel, ja. Das leere Bankkonto kann man sehen, zumindest den Auszug. Das Auto, das langsam vor sich hin rostet, kann man sehen. Den Chef, der einen schlecht behandelt, den kann man auch sehen. Den Ehepartner, mit dem man sich vielleicht heute Morgen noch gezofft hat, den kann man auch sehen. Die Kinder, die mal wieder heute Morgen unmöglich waren, die kann man auch sehen. Wir können so viel sehen, was uns Schwierigkeiten macht. Wir sehen auch viele Dinge, die gut laufen. Aber das Problem ist, Gott sehen wir nicht. Und dann habe ich gedacht, ich will mich damit nochmal beschäftigen, was die Bibel denn dazu sagt, dass wir Gott nicht sehen. So will ich das heute Morgen überschreiben, Leben mit dem unsichtbaren Gott. Und wie ist das denn möglich, dass den wir nicht sehen, dass wir trotzdem mit ihm leben können? Das Erste, was ich dazu sagen will, ist unsichtbar und doch Wirklichkeit. Gott ist nicht sichtbar, aber er ist Wirklichkeit. Sein Reich ist auch nicht sichtbar, noch nicht, aber es ist wirklich da. Jesus erklärt das einmal dem Theologieprofessor Nikodemus, der dann eines Abends zu ihm kommt und dann spricht er mit ihm und sagt, wenn du Gottes Reich sehen willst, musst du neu geboren werden, von oben geboren werden und Nikodemus versteht das nicht. Und da sagt Jesus Folgendes zu ihm. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkung spürt. Jesus erklärt Nikodemus, Gott ist da und er wirkt durch seinen Geist, er bewirkt es auch, dass Menschen neu gemacht werden, neu geschaffen werden. Aber das ist wie bei dem Wind, Nikodemus. Du weißt nicht, woher der Wind kommt, wohin er geht und wann er kommt. Du kannst den Wind nicht sehen, aber der Wind ist da. Wer von Ihnen fährt ab und zu Fahrrad? Also so ein paar gibt es, ja. Wenn Sie Fahrrad fahren und Rückenwind haben, dann merken Sie das, zumindest wenn Sie die Strecke sonst auffahren, dann wundern Sie sich, dass das heute so locker geht. Und wenn Sie Gegenwind haben, dann merken Sie das auch. Manchmal, also meine Schwiegereltern wohnen in der Nähe von Hamburg und dann kam ich mal mit meiner Frau irgendwie spät abends zurück und da fuhren unglaublich viele Schwertransporter. Ich habe mich gefragt, was haben die denn da drauf? Das waren so riesige Röhren, 2-3 Meter Durchmesser und dann kamen wir an einem vorbei, der war wahnsinnig lang. Und da war ein Flügel von so einem Windgenerator drauf. Ich weiß nicht, ob Sie mal so einen Flügel gesehen haben, wenn er auf dem LKW-Anhänger liegt. Ich weiß nicht, der ist 10 Meter lang oder so. Irrsinnig groß. Ich weiß nicht, mit wie viel Kranen man den dann aufbaut und bewegen muss. Aber der Wind, der dann kommt, wenn das Windrad steht, der treibt das an und erzeugt Strom. Wind ist eine große Kraft. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass um irgendwie Spritkosten zu sparen, große Frachtschiffe jetzt, die über die Ozeane fahren, mit so Windsegeln, wie so Drachen sehen die aus, ausgerüstet werden. Und dann soll irgendwann mal die Auswertung kommen, wie hoch die Ersparnis ist. Wind ist eine große Kraft, aber Sie können Wind nicht sehen. Da sagen Sie, naja, wenn es windig ist, das merke ich schon, natürlich merken wir es. Aber wir sehen Wind nicht. Wir sehen nur, was Wind auslöst. Aber wir sehen ihn nicht. So sagt Jesus, so ist das mit Gott auch und mit Gottes Geist. Er ist lebendig, er ist da und er wirkt in dieser Welt. Aber wir können ihn nicht sehen. Napoleon wollte ja die ganze Welt erobern und eines Tages kam jemand zu ihm und erzählte ihm, wir können oder man kann mittlerweile mit Dampfmaschinen große Kriegsschiffe antreiben. Napoleon schaute aus dem Fenster und sah einen Mann, der mit einer Zigarre vorbeiging und meinte nur spöttend, wie soll so ein bisschen Dampf ein Kriegsschiff bewegen? Und er verzichtete darauf, auf diese neue Technologie, weil er nicht glauben wollte oder konnte oder einfach zu stolz war, diese unsichtbare Kraft, die im Wasserdampf steckt, die zu akzeptieren. Nicht alles, was wir sehen können, ist die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit ist viel größer. Und es gibt vieles, was wir nicht sehen, und trotzdem ist es da. Wir sehen Gott nicht, aber es gibt keinen Zweifel, und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass er da ist. Es gibt noch mehr, was wir nicht sehen. Sind Sie schon mal, also manche sind bestimmt schon mal mit dem Zug gefahren. Wissen Sie, wie der Zugführer ausgesehen hat? Vermutlich nicht, weil den sieht man normalerweise nicht. Man steigt irgendwo hinten in den Zug ein und der Zugführer sitzt, bei den ICEs weiß man das bald nicht mehr, vorne oder hinten, weil das ja gleich ist, aber wir sehen ihn nicht. Oder wenn Sie ins Auto steigen, dann werden Sie vermutlich nicht jeden Morgen unter das Auto kriechen und die Bremsleitungen überprüfen, ob die auch noch alle schön dicht sind. Wir steigen ins Auto, sehen die Bremsleitung gar nicht, aber sie ist da und sie funktioniert. Gut, gestern habe ich vergessen, das Licht auszuschalten, da funktionierte meine Batterie dann nicht mehr. Aber zum Glück waren ja genug vom biblischen Unterricht mit dabei, die haben mich dann angeschoben. Also es gibt Dinge, die sehen wir nicht, die können wir sichtbar machen, wenn wir uns die Mühe machen, dahin zu gehen. Aber es gibt auch genug, was wir nicht sehen. Unsere jüngste Tochter ist 2,5 Jahre alt. Die muss das jetzt verstehen lernen, dass sie nichts in die Steckdose stecken darf, womit sie sich dann irgendwie verletzen könnte. Den Strom sieht man nicht, in aller Regel. Aber er ist da, er ist sogar gefährlich. Und Gott ist auch da. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Eine zweite Stelle, wo es um Sehen und Nichtsehen geht. Im Hebräerbrief heißt es, was aber heißt Glaube? Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Wörtlich heißt es sogar, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die Wirklichkeit Gottes ist da, aber für uns nicht sichtbar, zumindest im Moment nicht sichtbar. Und so heißt es auch im gleichen Kapitel von Mose, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das bedeutet, Glaube wird hier so erklärt, dass Glaube sich auf Gott verlässt und Gott vertraut, so als könnten wir den Unsichtbaren sehen. So wird es zumindest von Mose gesagt. Manchmal habe ich gedacht, naja gut, wenn ich so eine Erfahrung wie Mose gehabt hätte, immerhin hat er Gott ja sprechen gehört, aus dem brennenden Dornbusch. Aber als dann der wütende Pharao vor ihm steht und dann 9-mal sagt, nein, ich lasse das Volk nicht ziehen, dann hätte ich mir an Moses Stelle auch gewünscht, dass ich Gott doch jetzt sehen kann. Den mächtigen Herrscher von Ägypten, den hat er vor Augen. Gott hat er nicht vor Augen. Er hat nur noch im Ohr, was Gott ihm gesagt hat. Ich sende dich zum Pharao und sage ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Und dann heißt es von Mose, er hielt stand auch vor der Wut des Königs, so als sähe er den Unsichtbaren. Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat ihm vertraut und ist diesen schwierigen Weg gegangen. Es gibt im Alten Testament ein Bericht von einem Ereignis, der das sehr schön deutlich macht, dass Gottes Wirklichkeit da ist, auch wenn wir sie nicht sehen. Da führte der König von Aram Krieg gegen den König von Israel. Das Problem war nur, dass der König von Aram Hinterhalt legen wollte für die israelische Armee, aber der König von Israel wusste immer genau, wo der Hinterhalt ist. Irgendwann sagt der aramäische König, versammelt er seine Hauptmänner und seine Generäle und sagt, wo ist die undichte Stelle? Wer von uns verrät den Israeliten, wo wir im Hinterhalt liegen? Und dann meldet sich einer und sagt, niemand. Es ist niemand von uns. Aber es gibt in Israel einen Mann Gottes, den Elisa, einen Propheten. Und König, was du in deinem Zelt für dich besprichst oder was du nur denkst, das offenbart Gott diesem Propheten. Jetzt ist für den König, einen Strategen, ganz klar, was er machen muss. Er muss diesen Elisa verhaften. Und dann fragt er, weiß irgendwo jemand, wo der Elisa ist? Ja, er ist in Dothan. Also schickt er seine Streitwagen mit Pferden und gepanzerten zweirädrigen Wagen, das waren die Panzer damals, die schickt er alle nach Dothan. Und als am nächsten Morgen der Diener von Elisa aufsteht, wird ihm ganz bange im Herzen, weil dann sieht er rund um die Stadt diese Armee der Aramäer. Er läuft zu Elisa und sagt, was soll nun werden? Und da kommt jetzt etwas ganz Entscheidendes für unser Thema. Da sagt Elisa, hab keine Angst. Die, die bei uns sind, sind viel mehr als die Soldaten, die du dort siehst. Und dann sagt Elisa, spricht zu Gott, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann, dass auf unserer Seite mehr sind als jene. Und dann tut Gott das. Dann zieht er für einen kurzen Augenblick diesen unsichtbaren Schleier weg und der Diener Elisas sieht, was sonst nicht sichtbar ist. Die feurigen himmlischen Heerscharen sind rundum da und der Diener weiß genau, auf unserer Seite sind mehr als dort. Da geschieht etwas, dass die unsichtbare Wirklichkeit für einen kurzen Moment sichtbar wird und danach auch wieder unsichtbar. Aber sie ist Realität, Gottes unsichtbare Wirklichkeit. Es gibt Missionare, die berichten das. Die sagen, wir waren in einem Volksstamm und es gab Leute, die wollten uns töten. Aber später, viel später, als sie uns das gesagt haben, hat dann mal einer erzählt, dann sind die auch zum Glauben gekommen und dann haben sie ihm später erzählt, wisst ihr, als ihr damals kamt, wir waren schon auf dem Weg eines Nachts und wollten euch töten. Und dann fragt der Missionar, aber wieso habt ihr das denn nicht getan? Und dann sagten sie, ja, jede Nacht, wenn wir kamen, standen lauter Männer um eure Hütte herum mit großen Speeren. Und wir konnten einfach nicht an denen vorbei. Der Missionar wusste nichts davon. Da hat Gott auch, um seine Leute zu bewahren, für einen Moment lang seine unsichtbare Wirklichkeit sichtbar gemacht. Und der Schutz, der um die Missionare war, war für die Attentäter sichtbar. Ein anderer hat erzählt, mich wollten welche immer überfallen, wenn ich alleine mit dem Motorrad unterwegs war. Und später haben sie mir das erzählt und dann habe ich gefragt, ja, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Ja, da saß immer ein Mann hinten auf deinem Motorrad drauf. Und er sagte, ich bin immer alleine gefahren, immer. Es war nie jemand dabei. Da hat Gott einfach einen Engel hinten aufs Motorrad gesetzt und den Attentäter, den Engel sichtbar gemacht. Gottes unsichtbare Wirklichkeit ist real und sie ist da. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Hätte ich gern noch mal die nächste Stelle, 2. Korintherbrief. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht. Doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das ist jetzt noch einen Schritt weiter. Bis jetzt habe ich erklärt, es gibt wie die sichtbare Wirklichkeit, gibt es auch eine unsichtbare. Und hier geht die Bibel so weit, dass sie sagt, das, was wir jetzt alles sehen können, unser sichtbarer Kosmos, das ganze Universum, was sichtbar ist, messbar ist, das wird alles vergehen. Aber das, was wir jetzt nicht sehen, Gottes Reich, und Gottes Herrlichkeit und Gottes Ewigkeit, das wird bleiben. Vor vielen Jahren hatte eine Arbeitskollegin meiner Mutter Freikarten bekommen für die Generalprobe von Wetten, dass. Damals war das noch mit Frank Elstner. Also so manche werden das noch wissen, dass das früher nicht mit Thomas Gottschalk war, sondern mit Frank Elstner. Das ist schon lange her. Das war in Wiesbaden, irgendwo in einer Stadthalle. Und die Kollegin konnte nicht und dann haben mein Vater und ich die Karten bekommen. Also saßen wir da in diesem Studio, war eine riesige Halle und das bisschen, was die für Wetten, dass gebraucht haben, verlor sich so ein bisschen in der riesigen Halle. Aber auf dem Fernsehbildschirm sah das alles ganz großartig aus. Dann war der Frank Elstner auf einmal, stand neben mir auf der Treppe. Dann habe ich zum ersten Mal gesehen, die sind ganz dick geschminkt. Also wenn man so jemanden in Natur sieht, wirkt das total unnatürlich, ja. Also wenn so sich jemand schminken würde, würde man sagen, der kann sich nicht schminken, also hat wenig Ahnung. Aber im Fernsehen muss das anscheinend so sein. Aber das Witzigste für mich war, hinter uns saß eine ältere Frau. Und die sagte dauernd immer wieder den gleichen Satz. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja alles gar nicht echt. Das ist alles gar nicht echt. Im Fernsehen wirkt das alles groß. Und da war irgendwie, da war so eine Wette, da hat einer Teesorten erkannt am Geschmack. Ich habe mir dann sagen lassen, er hat es dann in der Live-Sendung nicht geschafft, weil das Wasser irgendwie falsch war oder so. Auf jeden Fall, da hatten sie so ein Wohnzimmer aufgebaut mit einem Kamin. Aber als Zuschauer im Studio konnte man sehen, diese Wand, wo der Kamin ist, die war nur so dick, ja. Also nur Sperrholz und Pappe und Tapete drauf. Und immer wieder die Frau da hinten. Das ist alles gar nicht echt, das ist alles gar nicht echt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch nicht. Das Sichtbare vergeht. Wir werden so geblendet in unserer Zeit mit sichtbaren Dingen. Das Fernsehen, das Internet, Bilder, uns werden Sachen vorgegaukelt, was angeblich alles wichtig ist. Das läuft ganz viel über die Augen und über die Gefühle. Und dann sagt Paulus, das Sichtbare vergeht. Aber das Unsichtbare, das bleibt ewig. Wir lassen uns manchmal so irre machen, weil wir Gott nicht sehen. Und wir haben ständig alles Mögliche vor Augen. Aber ihn, der am allerwichtigsten ist, den sehen wir nicht. Und das macht das Glauben manchmal schwer. Aber wenn Sie das behalten, dass das Sichtbare vergeht und das Unsichtbare ewig bleibt, dann haben Sie schon einen guten Schritt für heute Morgen getan. Ich mache noch zwei Schritte weiter. Ein zweites. Jesus, der unsichtbare Gott, wird sichtbar. Es geschieht etwas ganz Erstaunliches. Gott entschließt sich, Mensch zu werden. In Johannes 1 heißt es, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Oder im Kolosserbrief, da wird es noch deutlicher, Christus ist das Abbild seines Vaters. In ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Beginn der Schöpfung war er da. Es heißt ja im Schöpfungsbericht der Bibel, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Hier im Kolosserbrief heißt es nicht, er schuf Jesus nach seinem Bild, sondern Jesus ist das Abbild Gottes. Hier wird der sonst unsichtbare Gott sichtbar. Gott wurde sichtbar. Und wenn wir heute Morgen die Frage haben, wie kann ich mit dem unsichtbaren Gott, den ich nicht sehe, wie kann ich trotzdem mit ihm leben? Wie kann ich ihn, sage ich mal in Anführungsstrichen, vor Augen haben, im Herzen haben, wenn ich ihn nicht sehe? Dann ist diese Tatsache etwas ganz Wichtiges, dass der unsichtbare Gott sichtbar geworden ist in Jesus Christus. Und nun ein drittes. Leben mit dem unsichtbaren Gott, wie gelingt das? Indem ich auf Jesus sehe. Die Bibel spricht davon, lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt das wörtlich, lasst uns hinaufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Paulus schreibt das an die Galater so, O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt wurde als der Gekreuzigte? Ich habe das hier unterstrichen. Übrigens vielen Dank, dass das hier auch so genauso unterstrichen ist. Das ist super. Paulus sagt, durch unsere Verkündigung wurde euch Jesus vor Augen gemalt. Verstehen Sie das? Paulus sagt, wenn wir gepredigt haben, haben wir das so geschildert, dass ihr Jesus vor einem inneren Auge sehen konntet. Unsere Predigt war so, dass ihr Jesus vor Augen hattet. Nicht vor den echten Augen, vor den optischen, aber vor den Augen des Herzens. Dass man auf einmal merkt, ja, ich kann Jesus sehen. Weiß nicht, wie es Ihnen vorhin ging, als ich das erzählt habe vom Elisa und seinem Diener. Ob Sie sich so vorstellen konnten. Ob Sie das vielleicht vor einem inneren Auge so sehen konnten, dass Gott den Schleier wegnimmt und das Unsichtbare wurde sichtbar. So auf jeden Fall sagt Paulus, so haben wir gepredigt. Und das ist eine ganz wichtige Antwort. Wie können wir mit dem unsichtbaren Gott leben? Indem wir auf Jesus sehen, so wie er in der Bibel geschildert ist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und dann hat er sie beauftragt, das aufzuschreiben, was sie mit ihm gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie gehört haben. Wer euch hört, der hört mich. Lukas 10. Damit hat Jesus das schon angedeutet, wenn ihr die Evangelien aufschreibt, dann sind das Augenzeugenberichte. Und dadurch sollen andere, die mich dann nicht mehr leibhaftig sehen und nicht mehr leibhaftig hören, dann sollen sie ganz dicht herangerückt werden an die Ereignisse, die da waren. Wenn Sie Zeitung lesen, dann sind Sie bei den allermeisten Ereignissen, die da gelesen werden, nicht dabei. Bei den allermeisten. Jetzt soll ein Artikel kommen von unserer BU-Freizeit, da war ich dann jetzt mal ausnahmsweise dabei. Ja? Aber ich war bei keinem Vorwahlkampf in USA dabei und weiß trotzdem ein bisschen was, weil ich die Berichte gelesen habe. Wenn wir die Augenzeugenberichte von Jesus lesen heute, führen uns diese Augenzeugenberichte an das heran, was damals geschehen ist. Dann können wir Jesus sozusagen sehen und hören, was er gesagt hat. Johannes schreibt das dann so, einer der Jünger, was wir gesehen haben mit unseren Augen und was unsere Hände betastet haben, nämlich das Wort des Lebens, nämlich Jesus Christus, das haben wir euch verkündigt. Und deshalb ist das so wichtig, wenn wir auf Jesus sehen wollen, dann müssen wir hineinsehen in die Bibel, müssen lesen, was dort über Gott gesagt ist. Und das kann man auf verschiedene Weise tun. Es gibt eine sehr gute Übung für Christen, nämlich, dass sie jeden Tag sich eine Zeit reservieren, wo sie Bibel lesen. Und wenn es nur 10 Minuten sind oder vielleicht nur 5, das nennt man stille Zeit. Viele von euch und von Ihnen kennen das. Ist manchmal so mühsam, sich alleine da dran zu setzen und diese Disziplin zu entwickeln. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Aber es gibt noch mehr. Ich finde es deshalb, damit ich Jesus vor Augen behalte, damit ich ihn immer wieder sehe, finde ich so wichtig, dass ich zu meinem Hauskreis gehe. Dort lesen wir zusammen die Bibel. Es bereitet immer jemand anders vor, also jemand, der das kann. Es muss nicht jeder vorbereiten, aber wir haben bei uns genug Leute, die das gut können. Und dann kann ich einfach dahin gehen und werde mit hineingenommen, dass ich wieder Jesus und Gott und die unsichtbare Wirklichkeit vor Augen habe. Vielleicht kennen Sie das ja auch, dann sitzt man abends nach einem langen Tag um 7:45 todmüde auf dem Sofa. Es wäre jetzt viel einfacher, den Fernseher anzuschalten und nicht zum Hauskreis zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, bin ich froh, dass ich dort war, wenn es rum ist. Und dann merke ich, ich bin Gott wieder ganz nah. Einfach weil die Geschwister da waren, weil wir christliche Lieder gesungen haben, weil wir gebetet haben und vor allem, weil wir zusammen die Bibel gelesen haben. Deshalb glaube ich auch, ist es für euch im biblischen Unterricht total gut, wenn ihr in Jungstreff, in Mädelstreff, in einen Teenkreis, in einen Jugendkreis geht, dass ihr mit den anderen zusammen in der Bibel lest, damit wir Jesus sehen, damit er uns vor Augen gemalt ist. Und dann wird es eines Tages auch so weit kommen, dass wir Jesus sehen. Viertens und letztens am Ziel. Jesus sehen, die Ewigkeit in Gottes neuer Welt. Die Bibel beschreibt das so. Meine Lieben, wenn wir jetzt schon Gottes Kinder sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir werden ihn sehen. Er wird nicht unsichtbar bleiben. Gott lädt uns ein, dass wir jetzt an ihn glauben und eines Tages werden wir ihn sehen. Paulus sagt das mal so, dann kommen wir vom Glauben, vom Vertrauen zum Schauen. Wir haben jetzt in den freien evangelischen Gemeinden einen neuen Präses, Ansgar Hörsting. Das war gar nicht der Vorvorgänger von dem, oder war das doch? War das der Karl-Heinz Knöppel? Ich weiß nicht, ob es Karl-Heinz Knöppel war, also das war der Vorvorgänger vom Ansgar Hörsting, Präses, oder es war der Wilhelm Erdlenbruch, ich bin mir nicht ganz sicher. Einer der beiden ist kurz vor seinem Sterben interviewt worden. Und wissen Sie, wer es war? Wilhelm Erdlenbruch, ja. Und dann hat er das so beschrieben. Da hat er gesagt, ich habe jetzt vor dem Sterben keine Angst. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt durch die Tür des Todes gehe, dann ist Jesus dort und nimmt mich an der Hand und holt mich ab. Und dann sagt er, so, und jetzt gehen wir zusammen zum Vater. Und darauf freue ich mich. So hat er das beschrieben. Und das wird Wirklichkeit. Das wird Wirklichkeit. Und nicht nur die Gläubigen werden Jesus sehen, alle Menschen werden Jesus sehen. Jesus sagt das so, dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Die Menschen auf der ganzen Erde werden vor Entsetzen jammern und heulen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn in göttlicher Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt. Jesus wird mit all seiner göttlichen Macht kommen. Und alle, die nicht geglaubt haben, werden sich entsetzen. Und die, die geglaubt haben, werden sich freuen, weil ihre Erlösung gekommen ist. Der unsichtbare Gott wird sichtbar. Juri Gagarin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er der erste Mensch im Weltall. Und er hat einmal zu seinem amerikanischen Kollegen Neil Armstrong einmal gesagt, Mr. Armstrong, ich war oft im Weltraum. Ich habe dort oben Gott nicht gesehen. Und dann hat Neil Armstrong gesagt, mein Gott, an den ich glaube, der ist nicht von der Art, dass man ihn durch die Luke eines Raumschiffes sehen kann. Aber er ist da und er hat alles geschaffen. Wir sehen Gott noch nicht, aber er möchte, dass wir durch das Beschäftigen mit der Bibel und durch das Leben mit anderen Christen, dass wir ihn vor Augen haben, dass wir ihn quasi mit den Augen des Herzens sehen können. Und was mich immer sehr beruhigt, auch wenn ich Gott noch nicht sehe, auch wenn es manchmal so schwer ist, dem Unsichtbaren zu folgen, er sieht uns. Er sieht uns und weiß, wie es uns geht und sieht alles auch vorher, was auf uns zukommt. Und er findet Mittel und Wege, uns da durchzubringen. Leben mit dem unsichtbaren Gott, ja, es geht. Denn in Jesus wurde er sichtbar. Seine Wirklichkeit ist real. Und er lädt uns ein, durch das Lesen der Bibel, durch das gemeinsame Glauben an ihn, den Kontakt zu ihm zu halten und zu bekommen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Amen.